Ja, da Hartmut geredet hat über Gebetserhöhung. Ich hatte auch eine ganz tolle Gebetserhöhung diese Woche, so ganz klar, ne? So hundertprozentig Wasserdichte. Am Sonntag habe ich gebetet, Herr, zeig mir, was ich nächsten Sonntag predigen soll. Ne? Und am Montag ruft mich jemand an und sagt, wie wär's, wenn du über Johannes der Täufer redest? Ne? Ich sage, danke, Herr, danke. So schnell, ne? Die Antwort. Aber dann habe ich angefangen nachzudenken, ja, Johannes der Täufer, ne? Quasi, sagen wir so, der wichtigste, unwichtige Mann der Bibel sozusagen, ja, oder die wichtigste Nebenrolle der Bibel sozusagen, in meinen Gedanken, ne? Habe ich zuerst gedacht und so, dann habe ich die verschiedenen Texte gelesen, wo die Bibel über ihn erzählt, und da habe ich mich gewundert, dass alle Evangelien einiges bis sehr viel über Johannes den Täufer erzählen. Und okay, ich soll auch ein bisschen erzählen über sein Leben, wer er war. Und hier Hartmut hat zwar ein bisschen, ne, eingeleitet, dass er sehr einfach gelebt hat mit dieser Kleidung, ne, aus Kamelhaare und diesen einfachen Lebensstil, Heuschrecken und Honig, Wildhonig gegessen. Das ist so, ja, man fragt sich, ja, warum stehen solche Details in der Bibel? Was interessiert uns, was ein Prophet gegessen hat oder wie er sich gekleidet hat? Ja, werden wir gleich sehen. Das sind ganz wichtige Informationen. Und eine andere Information, die sehr interessant ist, was auch so mit dem Unglauben zu tun hat und was Hartmut hier angesprochen hat und auch mich diese Woche so berührt hat, diese Sache mit dem Unglauben, was ja irgendwo in uns auch ist, was wir nicht wollen. Das hat mit dem Thema der Predigt ganz zu tun, nachher werdet ihr das merken. Das hat mich so ein bisschen beeindruckt, wie Zacharias, der Vater von Johannes der Täufer, so ungläubig war. Er sah den Engel, ne, sah den Engel, und der Engel sagt zu ihm, ne, deine Frau wird schwanger werden, ne. Und ich denke so, ja, ein Engel erscheinen, kein Problem, meine Frau schwanger werden, das geht nicht, ne. Da frage ich mich, ja, wo ist dann die Logik dahinter, ne? Und der Engel hat ihn bestraft, dass er nicht mehr reden konnte in dieser Zeit. Und dann denke ich, ja, schau mal, was ein ungläubiger Mensch. Ja, Zacharias, ne? Der war nicht gut. Aber was steht da, wenn wir da lesen? Er und seine Frau, die waren vorbildliche Glaubende. Ganz vorbildlich. Und Gott hat sie ausgesucht, ja, genau deswegen. Weil sie so vorbildlich waren. Und trotzdem war da noch dieser, ne, Fehler. Und diese Woche ist mir ein paar Mal durch den Kopf gegangen, der Gedanke, ich bin gar nicht würdig des Reich Gottes. Ich bin gar nicht würdig, ein Glaubender genannt zu werden. Und dann lese ich sowas und denke, zuerst steht da, die waren sehr gläubig, sehr pietätvoll, sehr, ne, die dienten den Herrn mit Herzen und so. Und nachher macht er diesen Fehler. Das ist eine Botschaft für uns. Eine Botschaft der Gnade. Und auch der Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Gott schenkt Gnade. Interessant, auch eine Botschaft für uns. Gott schenkt Gnade. Jetzt frage ich mich, warum haben alle Evangelien so viel und so manches über Johannes den Täufer erzählt? Und um die Bedeutung dieser Botschaft zu verstehen, weil es ist eine total wichtige Botschaft für uns. Um diese Bedeutung zu verstehen, muss ich hier ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ich fange mal vielleicht mit so einer rhetorische Frage an. Eine Fangfrage sozusagen. Ich fange diese Fangfrage mit einer Behauptung an. Es gibt viele Menschen, die behaupten von sich, sie sind Jesus Christus. Sie sind der Gesalbte, sie sind der Sohn Gottes, die sind ein Prophet. Es gibt viele. Noch diese Woche habe ich ein Video gesehen auf YouTube, wo einer, ne, das genauso gesagt hat, alle Gemeinden sind falsch, nur das, was ich lehre, das ist richtig. Ne? Und der hat tausende Menschen, die dahin gehen, wo er lehrt, in Brasilien. Oder in Südbrasilien gibt es noch einen anderen, der schon 20 Jahre von sich behauptet, er ist Jesus Christus, und er trägt so eine Krone aus Dornen auf dem Kopf und kleidet sich mit so einem weißen, ne, Tuch, und viele gehen dahin. Ja, aber wie wissen wir dann, dass diese Leute nicht Jesus sind, sondern der vor 2000 Jahren in Nazareth gelebt hat. Wie wissen wir das? Ne? Vielleicht liegen wir falsch. Vielleicht beten wir den Falschen an oder glauben an den Falschen. Das ist eine wichtige, ganz, ganz wichtige Frage. Und Johannes der Täufer hilft uns, diese Frage zu beantworten. Wieder einmal, ne? Wieder einmal. Und wir hatten eine Schulung letztes Jahr bei uns, wo wir durch die ganze Bibel gegangen sind. Von 1. Mose bis Offenbarung, jedes Buch. Und da ist mir was so wieder ganz deutlich geworden, was mir früher nicht so deutlich war, dass die verschiedenen Bücher der Bibel quasi wie eine Kette sind. Und eines führt zum anderen. So wie jetzt Fußballer das Ball weitergeben, einen Pass geben zum anderen und immer so weiter. Und so ähnlich die Bücher der Bibel. Jedes gibt das Wort weiter zum anderen. Das hat mir sehr beeindruckt, wo ich gemerkt habe, diese Verkettung, auch diese prophetische Verkettung oder diese Verkettung von Personen, die an Gott geglaubt haben. Alles fing mit Adam und Seth und Noah und Abraham und Moses, Josua und die Richter und dann die Könige und die bösen Könige und die Propheten. Es ist immer eine Kontinuität. Es ging immer weiter, immer eine Kontinuität, wie eine Kette, aber irgendwann ist diese Kette gerissen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott hatte irgendwann, war er ein bisschen müde mit den Juden und hat gesagt, ich habe euch so stark mein Wort gezeigt und ihr bekehrt euch nie. Und die Juden haben gesagt, vor 600 Jahre vor Christus, wir haben den Tempel. Gott hat gesagt, ich zeige euch mal, dass dieser Tempel auch gar nichts ist, dass dieser Tempel nur ein Haufen Stein ist, hat sie zum Exil geschickt und hat gedacht, oh, wenn die zum Exil gehen, dann werden sie sich Gedanken machen und werden sich bekehren und sagen, nee, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir waren ungläubig, lass uns bekehren, ab jetzt alles richtig machen. Die sind zurückgekommen, aber nein, die sind wieder abgefallen vom Glauben und Gott hat quasi alle seine Methoden benutzt, die er so benutzen kann, um Menschen wieder zum Glauben zu rufen, mit dem Volk Israel. Aber langfristig hat das alles nicht gebracht. Und irgendwann hat er gesagt, so Leute, die letzte Strafe, die ich für euch habe, ist, ihr werdet, meine Propheten werden verstummen. Das ist die letzte Strafe. Das ist die größte Strafe. Ja, die Propheten, die haben immer das Volk gerufen, gerufen, gerufen. Und irgendwann hat Gott gesagt, das bringt nichts, das hilft nicht. Ne? Irgendwo hat sich das Volk auch gefreut. Ja, toll, dass wir Propheten haben, die immer kommen. Was sind dann Propheten? Was sind Propheten? Hier eine kleine Klammer. Was sind Propheten? Ich versuche das so klar und deutlich und kurz wie möglich zu sagen. Das sind Menschen, die das sagen, was sie nicht sagen wollen. Ich sage, aus meiner Erfahrung. Ich bin jetzt kein Prophet oder so, aber öfter habe ich so diesen Eindruck, wenn ich mich hinsetze vor dem PC und denke, Gott, was soll ich jetzt schreiben? Und dann kommen mir Ideen, wo ich sage, nee, das will ich gar nicht schreiben, sozusagen. Und Gott sagt, ja, aber die Menschen brauchen dieses Wort. Es gibt Leute, die dieses Wort brauchen. Und vor ein paar Wochen ist sowas geschehen, dass jemand mit mir diskutiert hat. Und ich musste einfach ein paar Texte nennen, dieser Person, die ein glaubender Christ ist. Und die war so sauer auf mich und die hat direkt gesagt, du musst dich bekehren, du musst deinen Glauben überdenken, du bist gar nicht gläubig. Ne? Das war, zuerst ein Schock für mich, aber was habe ich getan? Ich bin zu Gott gesagt, Gott, hier bin ich, ne? Ganz ehrlich vor dir, habe ich Unsinn geredet, habe ich was Falsches gemacht? Habe ich die Bibel aufgeschlagen und viele andere Texte gefunden, die genau das bestätigen, was ich gesagt habe. Deswegen ist dieses Wort, Propheten sind Menschen, die das sagen, was sie nicht sagen wollen. Was sie nicht sagen wollen. Ein Beispiel von Jesus. Es gibt so eine interessante Aussage von Jesus. Die Jünger haben gefragt, Meister, warum redest du in Gleichnissen? Ja, weil ich nicht will, dass die Leute sich bekehren. Das heißt, in diesem Moment sieht man so ein bisschen die Wut Jesu, was man da durchsickert, wo er sagt, weißt du was, ich bin diesen Leuten voll. Und Gott auch im Jesaja Prophet schreibt er sowas Ähnliches, wo Gott sagt im Kapitel 6, geh hin und sage dem Volk die ganzen Sachen, damit sie sich nicht bekehren. Sag denen genau das, was sie hören wollen, damit sie sich nicht bekehren. Das heißt, irgendwo sind wir auch ein Mensch. Irgendwo gibt es auch Grenzen, auch für die Gnade Gottes, wo Gott gesagt hat, so, jetzt werden die Propheten verstummen. Ist Ende der Geschichte. Ich rede nicht mehr, hat Gott gesagt. Und der letzte Prophet vom Alten Testament, Malachi, der letzte Prophet, das heißt, und ich sage mal so, zufälligerweise ist auch er der Letzte, der geredet hat, ne, weil die Propheten, die sind nicht so in einer genauen geschichtlichen Reihenfolge, aber in diesem Fall stimmt das. Malachi war der Letzte, der geredet hat und auch der Letzte vom Alten Testament. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Da gibt es andere Bücher, die geschrieben wurden, aber das sind nicht von wahren Propheten. Die wahren Propheten hörten mit Malachi auf. Gott hat gesagt, so, jetzt rede ich nicht mehr. Ihr sollt selber schauen, wie ihr euer Leben organisiert. Mehr als 450 Jahre ging diese Geschichte. Es gibt so ein paar Worte hier, was wir gelesen haben hier, die stören. Wie zum Beispiel, er wurde gefragt, bist du Elia? Und er sagt, nein, aber Jesus später sagt, ja, er ist Elia. Ja? Wer bist du dann? Und ich denke, das ist die Antwort, warum er hier nicht gesagt hat, ja, ich bin der Prophet, ich bin Elia. Er könnte das gesagt haben. Warum er das nicht gesagt hat? Weil er auf etwas viel Wichtigeres oder er auf die hundertprozentige Wahrheit gezeigt hat. Dieser Satz, ich bin der, der in der Wüste ruft. Das war die Botschaft für die Pharisäer, an die Pharisäer. Ich bin der, der in der Wüste ruft, ne? Bereitet einen Weg für den Herrn. Das war die Botschaft an die Pharisäer. Aber waren die Pharisäer so intelligent, dass sie diese Botschaft auch kapieren konnten? Antwort in Herodes. Ne? Herodes, als die Weisen von Orient gekommen sind, gefragt, ne, wo ist der Gesalbte geboren? Was hat Herodes gemacht? Die Schriftgelehrten gerufen und die konnten sagen, ja, wo wird der Gesalbte geboren werden? Die konnten ihnen das sagen. Und die Pharisäer, ich bin sicher, die konnten das auch entziffern, was hier Johannes der Täufer gesagt hat. Was in Malachi Kapitel 3 steht. Wir müssen das vor Augen halten, dass Malachi das letzte Buch vom Alten Testament ist. Das heißt, das letzte Buch von dessen Bibel. Das heißt, der Bibel von diesen Leuten, diesen Pharisäern. Die hatten diese Bibel, das war das letzte Buch. Und das ist im letzten Kapitel. Ganz am Ende von ihrer Bibel steht genau das hier im Vers 1. Malachi 3, 1. Letzte Kapitel vom Alten Testament. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Zweimal wird hier betont, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus Gott ist, weil da steht, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir, was ist mir, wer ist dieser mir? Das ist Gott, der durch den Propheten redet. Ne? Gott sagt durch den Propheten, mein Boten wird mir den Weg vorbereiten. Gott sagt das und weiter. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr. Der Herr wird kommen. Plötzlich, wenn der Bote den Weg bereitet. Ganz klar. Letztes Buch, letztes Kapitel, da steht's. Der Bote. Wenn der Bote kommt, dann kommt auch der Herr. Als Johannes der Täufer das gesagt hat, ich bin der Bote. Konnten die Pharisäer, die konnten das verstehen. Der ist der Bote. Das heißt, irgendwo hier in der Nähe ist der Herr, ist Gott. Ganz klar aus diesem Vers. Aber die wollten das nicht verstehen. Das ist der Punkt. Die Pharisäer könnten vieles verstehen. Die waren sehr intelligent, aber wollten nie gar nichts verstehen. Warum? Ein weiteres Argument, warum Johannes der Täufer so wichtig war. Weil er, wie gesagt, dieses Glied an dieser Kette gebunden hat. Dieser Kette von Propheten und Könige und Propheten. Und dann hört es auf. Es hört auf hier im Alten Testament. Für die Juden hat es aufgehört. Fertig. Schluss. Aber Johannes der Täufer, der schlägt diese Brücke zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Hier, letztes Kapitel. Ne? Ganz klar, der Bote. Er ist die Kontinuität. Johannes der Täufer, der schließt diese Lücke. 450 Jahre göttliche Stille. Er schließt diese Brücke und dann geht's weiter. Das heißt, die Errettungsgeschichte Gottes geht weiter. Wo Gott sagt, so, jetzt rede ich. Jetzt bin ich nicht mehr still. Jetzt rede ich wieder. Deswegen ist Johannes der Täufer so wichtig. Gott fängt an, wieder an zu reden. Und man sieht, diese Prophezeiung erfüllt sich. Der Bote kommt. Der Bote musste kommen vor dem Herrn. Ohne Bote kein Herr. Versteht ihr? Deswegen musste Johannes der Täufer kommen, damit wir sehen, wieder einmal, weil es gibt viele hunderte Prophezeiungen im Alten Testament, die auf Jesus zeigen. Und wer sich für dieses Thema interessiert, sehr, sehr interessant, hier in meiner Bibel, am Ende gibt es so einen Abschnitt, erwähne ich öfter, weil es einfach so wichtig ist. In meiner Bibel hier auf Seite, Seite 13, hier im Anhang, die wichtigsten Weissagungen über Christus, den Messias und ihre Erfüllung. Und hier gibt es Seiten und Seiten und Seiten, das sind 29 minus 13, sind dann 16 Seiten, wo hier immer links eine Prophezeiung des Alten Testaments ist und rechts die Erfüllung im Neuen Testament. 16 Seiten, das sind hunderte, viele hunderte Prophezeiungen. Und hier Maleachi und Johannes der Täufer, wieder eine Verknüpfung. Und dann können wir diese Frage, wie ich gestellt habe, am Anfang beantworten und sagen, ja, der Jesus aus Nazareth, der vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist, der ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes, den wir anbeten sollen, an den wir glauben sollen und nicht irgendein anderer. Eine ganz wichtige Frage, ne? Weil wir könnten auch einer Irrlehre verfallen sein. Wir könnten auch, ne? Wir sind nicht besser als alle anderen Menschen. Ne? Es gibt viele, die ihre Lehren glauben und denken, nee, wir sind die Richtigen. Ne? Wir könnten auch diesen Fehler machen. Deswegen ist wichtig, dass wir schauen. Nein, Jesus Christus, der ist der Gesandte. Der ist der Herr, wie in Maleachi 3 prophezeit wurde. Gut, jetzt zur Botschaft vom Johannes der Täufer. Was hilft uns das alles? Ja, okay, zuerst das, dass wir an richtigen Gott glauben. Aber Johannes der Täufer, wie gesagt, er war ein Prophet und er hat die Sachen gesagt, die er nicht sagen wollte. Das ist so ein Dilemma von Propheten. Ne? Die haben diesen Feuer im Herzen, die sehen die Sünde, die sehen, dass die Menschen untergehen, dass die Menschen, das, wie sie leben, das Ende der Geschichte, das Nächste, was kommt, ganz schlecht sein wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon so eine Erfahrung gehabt habt, dass ihr jemand gesehen haben, der sich in einer bestimmten Art und Weise benommen hat und wo ihr denkt, wenn er so weitermacht, ne, vielleicht hat er ein Problem, weil man dieses Erfahrungswert hat. Man merkt auch, wer sich so und so benimmt oder so und so handelt, ne, wie jetzt ein Junge, der anfängt zu klauen, sozusagen, oh, wenn er so weitermacht, dann landet er im Gefängnis oder so ähnliche Situationen, wo man dort merkt, wenn der so weitermacht, ne, und die Propheten, die hatten so ganz klar das im Kopf, das Volk entfernt sich von Gott und wenn es so weitergeht, ne, dann geht's bergunter, dann kommt die Strafe und so weiter. Die haben das gesehen, die haben das gemerkt und haben versucht, das dem Volk klar zu machen. Wenn ihr so weitermacht, ne, geht's mit euch ganz schlimm. Und deswegen waren die Propheten meistens unbeliebt. Und Jesus sagt, ne, ihr habt die Propheten getötet. Die meisten Propheten waren unbeliebt, weil die Sünde aufgedeckt haben. Die haben gegen das Böse geredet. Ja, warum haben die nicht das Gute geredet? Ja? Warum haben die nicht das gesagt, was die Leute hören wollten? Ne? Brauche ich da jemand, der mir sagt, was ich hören will? Ne? Brauche ich jemand, der zu mir kommt und sagt, Rolf, du bist toll, du bist schön, du bist dies und du bist das und du wirst ein Haus bekommen und du wirst ein neues Auto kriegen, Gott wird es dir geben und ich prophezeie, dass du 120 Jahre leben wirst und dass du Millionär wirst. Ne? Toll wäre es, wenn so jemand hätte, der mir das alles sagt. Ne? Aber das brauchen wir nicht. Versteht ihr? Was wir wirklich brauchen, ist jemand, der sagt, hier, du hast einen Fehler gemacht, da musst du dich korrigieren, da musst du dich verbessern. Ne? Das brauchen wir. Wir haben gesungen von Heiligung, von Heiligkeit. Ja, was ist Heiligkeit? Ja, dass wir unsere Fehlern peu à peu lassen. Und da brauchen wir das Wäre es interessant, wenn wir jemand hätten, der kommt und sagt, schau mal, ne, da gibt's einen Fehler, da kannst du dich nicht verbessern und so weiter. Dann werden wir heiliger. Aber das, ne, unser Herz hat ein Problem damit, wenn Leute kommen und sagen, ne, schau mal, da hast du eine Wunde, ne? Tu mal meinen Finger da auf die Wunde, ne? Das mögen wir nicht. Ne? Wir sollen auch nicht sein wie die Heuchler, die sagen, ne, nee, ich habe kein Problem mit Propheten. Ja, weil Heuchler, die Pharisäer, die haben gedacht, ja toll, wenn wir einen Prophet hätten. Aber bitte nicht sagen, dass wir falsch legen, dass wir Sünder sind, etc., weil wir das nicht sind. Wir legen nicht falsch, wir sind keine Sünder. Ich habe mir so ein kleines Spiel in Gedanken ausgedacht. Ne? Wenn wir jetzt eine Gruppe von Leuten hätten und die fragen würden, jeden Einzelnen, bist du ein Heuchler? Welche wäre dann die Antwort von allen? Die Antwort wäre nein. Nein. Warum? Ja, weil es liegt an der Natur der Heuchelei, zu denken, dass man nicht ein Heuchler ist. Wenn jemand erkennt, dass er ein Heuchler ist, dann ist er ehrlich. Und Ehrlichkeit ist das Gegenteil von Heuchelei. Das heißt, wenn jemand erkennt, oh, ich bin ein Heuchler, in diesem Moment hört er auf, ein Heuchler zu sein. Versteht ihr? Ne? Aber wie bringt man einen Heuchler dazu, zu erkennen, dass er ein Heuchler ist? Das ist kompliziert, das mit der Heuchelei. Und ich habe hier ein paar Beispiele ausgedacht. Eines davon, ich habe irgendwann hier auf Facebook eine Diskussion verfolgt, wo eine Frau sich beschwert hat. Sie hat gesagt, ja, ich bin so viele Jahre mit meinem Mann verheiratet gewesen und habe immer so alles schön gemacht, immer den Haushalt gemacht, immer gut gekocht und so weiter, immer schön geputzt und alles Mögliche. Und dann hat er mich verlassen. Ja, okay, ich will nicht richten auf diese Situation, aber ich will einfach diese Gedanke holen und denken, ja, aber vielleicht, wahrscheinlich, ne, hat diese Ehe angefangen, ja, mit Liebe, wie die meisten Ehen so anfangen. Liebe, ne, Liebe. Aber im Laufe der Zeit, ne, hat diese Frau gedacht, ja, okay, wenn ich meinen Mann liebe, dann muss ich das machen, muss den Haushalt und putzen und kochen und das und alles. Und am Ende macht sie das alles, aber die Liebe zwischen das Ehepaar ist nicht mehr da. Nur die Sachen, die man tut. Und man denkt, ja, ich lebe ja logisch, weil ich das alles mache. Und das ist das Problem der Heuchler. Die denken, ja, ich mache das, ich mache jenes, ich sündige nicht, ich lüge nicht, ich stehle niemandem, ich bin korrekt in meinen Geschäften und so weiter und so weiter. Die ganzen Sachen, die man tut, die gar nicht schlecht sind. Ich sage nicht, du sollst lügen oder du sollst stehlen. Nein, die Sachen sind gar nicht schlecht. Nur die Frage ist, aber ist der Kern noch da? Ist, ne, der Bewegungsgrund der richtige? Und ja, als ich Theologie studiert habe, dann habe ich gemerkt, so im Laufe der Zeit, es gab Studenten, wenn sie im ersten Semester waren, sehr gläubig und gebetet. Und am Ende, nach 6 Jahren, dann wollten gar nichts mehr wissen von Gott, nicht mehr gebetet und so weiter. Das heißt, dieser Verfall, ne, der passiert langsam, wo der Kern verloren geht, wo nur noch die Schale ist und man denkt, das ist das Wichtige. Oh, ich tue das und jenes und ich bin, ne, ordiniert und ich bin studiert und ich habe ein Diplom oder ich habe dies und das. Ne? Aber das sollen wir auf unser Leben übertragen und nachdenken. Wo ist dann die Motivation? Der Punkt, wo ich betonen wollte in diesem Beispiel, ja, am Anfang lag doch die Ehrlichkeit, der Glaube am Anfang. Und so viele Christen, viele vielleicht von uns, ne? Am Anfang hat man an Jesus geglaubt, hatte man diese Beziehung zu Jesus, diese Liebe, wie, ne, Offenbarung sagt, die erste Liebe. Ich habe eines gegen dir, dass du die erste Liebe, ne, nicht mehr pflegst, nicht mehr hast. Die erste Liebe. Das ist der Punkt, die erste Liebe. Die Sachen sind auch nicht schlecht, die man tut, wenn man liebt. Aber die Frage ist immer das, wie steht es mit meiner Liebe zu Gott? Die Sachen, die ich tue, warum tue ich sie? Aus Gesetzlichkeit, aus Heuchelei. Ne? Was ist Heuchelei? Versuche hier zu definieren, das Wort Heuchelei. Dass das, was wir äußerlich sind, nicht mit übereinstimmt mit das, was wir innerlich sind. Das ist Heuchelei. Unkohärent. Unkohärent. Äußerlich, korrekt, immer, ne? Immer perfekt, korrekt und so weiter. Innerlich, böse Gedanken, Hass, alles Mögliche, ne? Ehebruch, alles in Gedanken, alles Schlimmste, was es gibt, im Herzen gar nicht mehr wirklich Gott lieben. Beten, warum? Ja, man muss beten, damit die anderen sehen, dass ich bete. Nicht, weil ich selber liebe die Gemeinschaft mit dem Herrn. Nein, damit die anderen sehen, dass ich bete. Das heißt, die Äußerlichkeiten, die Äußerlichkeiten. Und bei den Pharisäern haben die Äußerlichkeiten gestimmt. Oh, die waren so perfekt. Die haben 500 und plus Gebote gehalten. Wir halten die ganzen Gebote. Und Johannes der Täufer sagt, ihr Heuchler, ihr Schlangen, ihr seid Schlangen. Jesus hat gesagt, ihr seid wie Gräber, getünchte Gräber. Das heißt, von außen alles schön, von innen schlecht. Und ich muss euch sagen, meine Überlegungen im Laufe der Zeit, woher kommen diese getünchte Gräber? Ja, kommen genau deswegen, weil sie getüncht sind. Deswegen werden sie von innen faul. Von innen faul. Weil sie von außen schön sind. Das ist jetzt ein philosophischer ein Problem, was ich gesagt habe. Ne? Aber übertragen auf unser Leben. Warum gibt es Heuchler? Weil man versucht, Menschen von außen zu ändern. Das ist der Punkt. Von außen. Viele denken, wenn du dies und das tust, dann bist du ein perfekter Christ. Lüge nicht mehr und wenn du dies und jenes nicht mehr, dann werden alle denken, du bist ein Christ. Und dann denken die Leute, okay, jetzt tue ich dies und das. Tue ich und tue ich es nicht, bin ein perfekter Christ. Alle denken, ich bin ein perfekter Christ, ich bin ein perfekter Christ. Ich bin am Ziel angekommen. Aber die Bibel sagt nicht, dass wir ankommen werden am Ziel, dass wir irgendwann mal hundertprozentig heilig werden sein in diesem Leben. Nein, das Ziel ist die Perfektion. Wir laufen zu diesem Ziel, wir werden dieses Ziel aber in diesem Leben nie erreichen. Deswegen ist nur ehrlich eine Person, die sagt, ich habe Fehler. Ich habe noch vieles zu verarbeiten in meinem Leben. Ich muss mich noch verbessern. Eine Person, die selbstkritikfähig ist, die kann die Heuchelei bekämpfen. Der Heuchler, der denkt, ich bin schon perfekt. Ne? Puh, ne? Oder der ganz gute Heuchler denkt, ich bin nicht so ganz perfekt, aber ziemlich. Ne? Weil ja ein guter Christ darf nicht stolz sein. Okay, ich darf nicht stolz sein, deswegen darf ich nicht sagen, ich habe die Perfektion schon erreicht. Aber im Grunde, ne, denkt er, ne, aber wenn einer gibt, der die Perfektion erreicht hat, dann bin ich es. Ne, dann ist es ich. So denkt der Heuchler. Ne. Okay, vielleicht denken wenige so. Aber das Ziel der Sache ist nachzudenken, ob diese Botschaft auf uns passt. Wenn wir beten, ne, ein Beispiel, wenn ich bete, habe ich dann wirklich Gemeinschaft mit dem Herrn in mein Herz in diesem Moment? Oder ist das nur hier Worte, die auf meine Lippen kommen? Das sage ich aus eigener Erfahrung. Ne? Oft bete ich da, Gott, ich danke dir. Und irgendwo denke ich nach, ja, ist dieses Gebet wirklich aus dem tiefsten Herzen oder kommt es da irgendwo von der Oberfläche? Ne? Ich erzähle aus eigener Erfahrung. Und dann muss ich das machen und sagen, Herr, vergib mir. Herr, ich liebe dich. Ne? Wie oft hast du diese Woche, diesen Monat schon gesagt, Gott, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Früher war das immer ein Schock für mich, wenn ich Menschen gehört habe, die das gesagt haben. Jesus, ich liebe dich. Mittlerweile, nachdem ich verstehe, was das Wort Liebe in der Bibel bedeutet, kann ich das nachvollziehen, dass jemand so sagt, Jesus, ich liebe dich. Und wenn wir anfangen zu beten und das erste Wort, Jesus, ich liebe dich, Jesus, du bist so gut, Gott, du bist so gut, ne? Dann kann diese Gemeinschaft vielleicht klappen. Und das war nicht das Ziel von Johannes der Täufer, die Heuchlern zu beschimpfen. Er musste das einfach tun. Sein Ziel war, dass die Menschen sich bekehren, dass die Menschen sich vorbereiten. Und das erzähle ich aus meinem Leben, dass ich, so als ich 16 Jahre alt war, auch so eine Zeit hatte, eine Vorglaubenszeit sozusagen, eine Zeit, wo ich noch nicht wirklich gläubig war, wo ich noch nicht die Gegenwart Gottes in mein Herz fühlte. Aber ich suchte, ich war auf der Suche. Und sowas ähnlich verstehe ich hier, was Johannes sagt. Bereitet euch vor, korrigiert euer Leben, lasst die Sünde. So wenn Gott kommt, dann könnt ihr an ihn glauben. Und auch wenn wir die Gegenwart Gottes noch nicht spüren, wenn wir die Neugeburt, das Wunder der Neugeburt noch nicht erlebt haben, aber wir können uns vorbereiten. Wie kann jemand glauben? Viele denken, ja, wie kann jemand glauben? Glaube ist ein Wunder und wir können das nicht herbeiführen. Ich sage, ja, aber wenn du nass werden willst, dann musst du dich entweder in Regen stellen oder unter eine Dusche. Wenn wir glauben wollen, Wir können den Glauben nicht erzwingen. Wir können dieses Wunder nicht vollziehen, aber wir können uns unter der Dusche stellen. Das heißt, wir können zur Gemeinde gehen und die Predigt hören. Und vielleicht passiert dann der Glaube. Die Leute sind zum Johannes der Täufer gekommen und haben ihre Sünden bekannt. Und er hat sie getauft. Als Zeichen dieser Ruptur. Wo die Leute gesagt haben, das will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Die haben Buße getan. Das Wort Buße stört mich. Weil ich so einen Beigeschmack von Religiosität fühle in dieses Wort. Für mich ist das passende Wort das Wort Reue. Reue. Und was heißt Buße oder Reue wirklich? Der Pastor, der meine Frau und mir zum Glauben geführt hat, er hat immer gesagt, Buße, Reue bedeutet Sünde erkennen, traurig werden und entscheiden, die nicht mehr zu tun. Das heißt Buße. Nicht nur traurig werden wie ein Hund, den man erwischt, indem er eine Wurst fängt auf dem Tisch, ne? Und dann Schwanz und dann so, sobald man den Rücken dreht, wieder eine Wurst essen. Ne? Und dieser Pastor hat immer gesagt, ja, Hundebuße, ne, hat er ihm gesagt. Menschen, die jeden Tag, Gott vergib mir, ne, und nächsten Tag, Gott vergib mir, immer für die gleichen Sachen. Ne? Das heißt, erkennen der Sünde, traurig werden und dann entscheiden, ich will das nicht mehr tun. Das ist Buße. Und dann diese Taufe, wo die Menschen das bestätigt haben. Das will ich nicht mehr. Sünde, das will ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr tun. Ich will ein neues Leben. Und dann ist Jesus gekommen und hat denen dann angeboten, Leute, hier ist das Leben, glaubt an mir und dann habt ihr das Leben. Amen. Danke. Lass uns noch beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, oh Herr, dass wir wissen können, dass dieser Jesus, der vor 2000 Jahren zur Welt gekommen ist, genau dieser, dein Gesandter, dein Gesalbter, dein Sohn, du selbst warst unter uns. Wir danken dir dafür. Halleluja. Dass du so gut zu uns bist. Dass du uns nicht in der Ungewissheit lässt. Dass du uns Beweise gibst. Dass du uns alles schwarz auf weiß gibst. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für das Leben von Johannes den Täufer. Dass er so viele auf sich genommen hat. In der Wüste leben und komische Kleidung tragen und ja, Heuschrecken essen und sowas, damit wir heute wissen, dass Jesus gekommen ist. Dass der, den wir nicht würdig sind, die Riemen der Sandalen aufzubinden, dass der gekommen ist und uns sagt, ich liebe dich, ich trage deine Sünden. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Im Namen Jesu bete ich. Amen.